Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2011. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Emilio Galli-Sugaro übergeben. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Conference Call zu den Zahlen des zweiten Quartals. Es wird wie gewohnt Herr Diekmann beginnen. Und Herr Bethe wird dann die Zahlen nochmal im Detail vorstellen. Bitte, Herr Diekmann.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Kein schöner Morgen aus unterschiedlichen Gründen. Wenn man sich so die Börse anguckt, auch wenn man raus aus dem Fenster guckt, alles nicht so schön. Ich begrüße Sie trotzdem zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen der Allianz im ersten Halbjahr 2011. Und wie immer in der hoffnungsvollen Erwartung, dass unsere Ausführungen auch einen Einfluss auf die Berichterstattung haben werden. Ich werde Ihnen, wie gehabt, einen kurzen Überblick geben über die Geschäftsentwicklung der Allianz im ersten Halbjahr 2011, die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unsere Einschätzung zur Situation in Europa und zum Euro sowie unseren Ausblick für 2011. Danach wird Sie dann, Herr Bethe, durch die Details des zweiten Quartals führen. Bevor ich über die Geschäftsentwicklung berichte, möchte ich einige Worte zu dem oder einem der schwierigsten Halbjahre in meinen über 8 Jahren als CEO der Allianz sagen. Es gab bis jetzt 2011 mit den vielen Naturkatastrophen und der großen Unruhe an den Kapitalmärkten bisher keinen Monat ohne schwerwiegende Ereignisse. Angesichts der europäischen und der amerikanischen Schuldenkrise sind sogar andere wichtige Ereignisse wie die nordafrikanischen und arabischen Aufstände oder die Hungersnöte in Teilen Afrikas in den Hintergrund geraten. Die Menschen machen sich inzwischen wirklich Sorgen, wo diese Entwicklungen hinführen, und die Kapitalmärkte reflektieren das. Die Tatsache, dass inzwischen sogar solide Staatsanleihen hinterfragt werden, zeigt das Ausmaß der Verunsicherung. Ich finde es grundsätzlich gut und in unser aller Interesse, dass Missstände wie beispielsweise die Überschuldung der öffentlichen Haushalte transparent werden und die Märkte unmissverständlich Abhilfe fordern. Es ist aber unrealistisch, dies in sehr kurzen Zeitspannen zu fordern und dabei gleichzeitig hohe Wachstumserwartungen zu haben. Missstände, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, lassen sich nicht in wenigen Monaten beheben. Aus diesem Grund halten wir die Grundsatzentscheidungen für Griechenland und in den USA für gut. Es ist aber auch völlig klar, dass die Umsetzung dieser Entscheidungen präzisiert werden muss und dann auch die notwendigen Taten zu erfolgen haben. Wir sind überzeugt, dass inzwischen alle Akteure die Dringlichkeit deutlich verstanden haben. Und ich komme gleich noch einmal etwas ausführlicher auf das Thema Schuldenkrise zurück. Für die Allianz als Risikomanager und langfristigen Anleger sind diese Themen Teil unseres alltäglichen Geschäfts, weil wir für unsere Kunden langfristig handeln und wo erforderlich dann schnell und kurzfristig reagieren. Das ist uns angesichts der schwierigen weltwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in diesem Halbjahr in erfreulichem Maße gelungen und führt im ersten Halbjahr zu einem sehr soliden Ergebnis für die Allianz. Der Gesamtumsatz lag mit 54,5 Milliarden Euro im Rahmen unserer Erwartungen und nur leicht unter dem des Vorjahres, das durch positive Einmaleffekte im deutschen und italienischen Lebensversicherungsgeschäft sehr positiv ausgefallen war. Das operative Ergebnis blieb mit knapp unter 4 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Vor allem das Sachversicherungsgeschäft legte beim operativen Ergebnis im zweiten Quartal deutlich zu, sodass wir trotz der sehr hohen Naturkatastrophenschäden im Vorquartal ein sehr gutes operatives Halbjahresergebnis von 2 Milliarden Euro erreicht haben. In der Lebensversicherung lag das operative Ergebnis des ersten Halbjahres bei 1,4 Milliarden Euro und damit auf Zielkurs für den angestrebten Ergebniskorridor von 2,2 Milliarden bis 2,8 Milliarden Euro für das Gesamtjahr. Für das Asset Management war es mit einem operativen Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro erneut ein sehr, sehr erfolgreiches Halbjahr. Auch unser Halbjahresüberschuss von 2 Milliarden Euro sehe ich unter den gegebenen Umständen als ein sehr ordentliches Ergebnis. Insbesondere, weil darin eine Belastung in Höhe von 326 Millionen Euro durch derzeitige Wertminderungen auf unser Griechenland-Engagement bereits enthalten ist. Wir und andere Marktteilnehmer glauben an den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen für Griechenland, weil dadurch die notwendigen Reformen unterstützt werden. Angesichts der Unsicherheiten über die weitere Behandlung der griechischen Staatsanleihen ist die Abschreibung auf den Marktwert per Ende Juni aber notwendig. Mit einer Solvabilitätsquote von 180% weist die Allianz eine unverändert starke Kapitalausstattung aus. Mit dieser Geschäftsentwicklung sind wir sehr zufrieden. Das Halbjahr zeigt erneut, wie positiv sich unsere geografische und strategische Diversifikation gerade auch in einem schwierigen Marktumfeld erneut bewährt. Auch im ersten Halbjahr 2011 lag ein besonderes Gewicht auf unserer Arbeit für bessere Kundenangebote und höhere Profitabilität. Einige der erreichten Meilensteine möchte ich hier vorstellen. So haben wir als erster großer Versicherer, auch als Vorbereitung auf das neue regulatorische Umfeld mit Solvency II, eine sogenannte Contingent Convertible Anleihe begeben. Neben einer Umtauschmöglichkeit bei Überschreiten eines bestimmten Kursniveaus für Nippon Life als Käufer der Anleihe bietet sie der Allianz mit ihrem Pflichtwandelelement einen Schutz vor dem unwahrscheinlichen Fall, dass unser Eigenkapital unter eine definierte Grenze sinkt. Auf der Investmentseite haben wir in diesem Jahr nicht nur die 1-Milliarde-Euro-Grenze bei Investments in erneuerbare Energien überschritten. Wir haben zudem im Juni mit 2 Infrastrukturinvestments einen bedeutenden Anteil am norwegischen Gastransportnetz Gasled erworben. Beide Anlageklassen bieten neben attraktiven, langfristig stabilen Erträgen für unsere Kunden und unsere Aktionäre einen weiteren entscheidenden Vorteil. Die Erträge korrelieren nur sehr wenig mit den Kapital- und Aktienmärkten. Wie angekündigt, haben wir auch die Kooperation mit Kfz-Herstellern ausgebaut. In Deutschland, Frankreich und Italien bietet BMW seinen Kunden jetzt die Restschuldversicherung und einen erweiterten Vollkaskoschutz der Allianz an. Vor 2 Wochen konnten wir zudem die Kooperation zwischen Daimler und unserer indischen Tochter Bajaj Allianz ankündigen. Im ersten Halbjahr haben wir in unseren großen Märkten Deutschland und Frankreich ein neuartiges Kfz-Versicherungsprodukt auf den Markt gebracht. Mit diesem neuen Produkt können unsere Kunden ihren Autoversicherungsverschutz individuell zusammenstellen und damit die verschiedenen Versicherungsdienstleistungen eines Baukastensystems bedarfsgerecht zusammenstellen. Mit einem ähnlich modularen Produktansatz sind wir im Krankenversicherungsgeschäft in Frankreich und im italienischen Privatkundengeschäft an den Start gegangen. Das Segment Asset Management haben wir weiter gestärkt durch die Einführung einer neuen Vertriebsplattform für PIMCO in den Vereinigten Staaten. Allianz Global Investors und Allianz Leben haben ein Joint Venture gegründet, das Unternehmenskunden in Deutschland spartengreifend bei der betrieblichen Altersvorsorge berät. Der steigende Vorsorgebedarf eröffnet uns als kompetenten Lösungsanbieter größere Wachstumschancen als in der Einzelansprache durch die Sparten. Über alle unsere Geschäftsfelder hinweg haben wir in Spanien unsere Kooperation mit Banco Popular neu aufgestellt und in ein neues Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Allianz Popular überführt. Dieses Joint Venture, an dem die Allianz Mehrheitseigner ist, bietet Kunden im Rahmen einer langfristigen Vertriebsvereinbarung Produkte für die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau und die klassische Sachversicherung. Während wir also auf der einen Seite expandieren und neue kundenorientierte Produkte anbieten, reduzieren wir auf der anderen Seite die Komplexität im Unternehmen. So wurden im ersten Halbjahr sehr gute Fortschritte bei der Umbenennung von Mondial Assistance in Allianz Global Assistance erzielt, die wir im nächsten Jahr vollendet haben werden. Zugleich haben wir dieser Tage die Genehmigung der russischen Aufsichtsbehörden erhalten, unsere 3 russischen Gesellschaften zu bündeln und künftig unter einem gemeinsamen Namen zu führen. Wir streben damit ein einheitliches Leistungspaket für unsere Kunden in Russland an. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Geschäfts hat dazu beigetragen, dass wir im Sachversicherungsgeschäft eine wirklich unübliche Häufung von Naturkatastrophen schultern konnten. Insgesamt haben wir dafür im ersten Halbjahr rund 910 Millionen Euro für Auszahlungen an unsere Kunden zusätzlich zu unseren sonstigen Leistungen bereitgestellt. Summenmäßig am stärksten waren unsere Kunden vom Erdbeben und dem darauf folgenden Tsunami in Japan betroffen. Die nächstgrößeren Leistungen gehen an unsere durch Naturkatastrophen in Neuseeland und Australien geschädigten Kunden, gefolgt von den amerikanischen und deutschen Kunden. Insgesamt lagen die Schäden aus Naturkatastrophen im ersten Halbjahr deutlich über unserer Planung von 535 Millionen Euro. Wenn wir in einem derartig durch Naturereignisse geprägten ersten Halbjahr im Sachversicherungsgeschäft trotzdem ein stabiles operatives Ergebnis von 2 Milliarden Euro erreichen können, dann sagt das etwas über die Fähigkeit der Allianz aus, auch schwere Belastungen zu verkraften und trotzdem die Performance beizubehalten. Neben diesen Punkten aus dem Kerngeschäft bereiten wir weiter mit Hochdruck die Einführung von Solvency II vor. Wir liegen mit unseren Arbeiten im Plan, um Solvency II zeitgerecht implementieren zu können. Allerdings herrschen unverändert Unsicherheiten über die konkrete Ausgestaltung wichtiger Aspekte von Solvency II. Wir haben auch in diesem Kreis ja immer wieder darauf hingewiesen, dass eine falsche Ausgestaltung des Regelwerks nachteilige Auswirkungen auf unsere Kunden und auf die volkswirtschaftliche Entwicklung insgesamt haben würde. Und wir glauben auch nicht, dass diese Nachteile von den unbestrittenen Vorteilen aufgewogen werden, sondern befürchten insbesondere eine Beschädigung der deutschen Lebensversicherung mit ihren Kapital- und Zinsgarantien und damit Nachteile für die langfristige Altersvorsorge. Dabei wäre gerade in der jetzigen Situation eine Stärkung der Altersvorsorge für die alternde Bevölkerung besonders wichtig, anstatt das Kapitalmarktrisiko immer mehr in die privaten und öffentlichen Haushalte zu verschieben. Auch die weiteren kritischen Punkte hatten wir bereits benannt. Sicherlich werden außereuropäische Versicherer faktisch in ihren Heimatmärkten bevorzugt, weil sie den teilweise überzogenen Kapitalanforderungen nicht unterliegen werden. Und die Rolle der Versicherungsbranche als langfristig stabiler Kapitalgeber der Wirtschaft wird durch die hohe Kapitalunterlegung für Aktien und insbesondere für langlaufende Unternehmensanleihen beschränkt. In der Folge droht damit eine größere Krisenanfälligkeit der gesamten Wirtschaft. Lassen Sie mich aber nochmal deutlich sagen, die Allianz ist bereit für die Einführung von Solvency II und wir unterstützen sie ausdrücklich. Wir begrüßen auch den Großteil der geleisteten Arbeit und die Bereitschaft zum konstruktiven Dialog. Aber wir appellieren nun nochmal eindringlich, auch die letzten kritischen Punkte einer vernünftigen Lösung zuzuführen. Nur dann werden sich die großen Anstrengungen der Versicherungsbranche und aller Beteiligten auch für die Öffentlichkeit auszahlen. Damit komme ich zurück, wie angekündigt, zum gesamtwirtschaftlichen Umfeld, das zurzeit massiv durch die Staatsschuldenkrise und ein leicht rückläufiges Wachstum geprägt ist. Bereits vor einem Jahr hatten wir gesagt, dass wir für die Zukunft eher moderate Wachstumsraten erwarten. Die deutsche Wirtschaft befindet sich zwar nach wie vor in einem kräftigen Aufschwung, und auch im Euroraum überwiegen bisher trotz der Schuldenkrise die konjunkturellen Aufwärtskräfte. Unverändert sehen wir aber keinen selbsttragenden Aufschwung, sondern gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft abschwächt. Das deckt sich auch mit den Aussagen großer Industrieunternehmen bei der Veröffentlichung ihrer Halbjahresergebnisse und mit den letzten Wirtschaftskennzahlen aus den USA. Wir haben es aber hier mit einer Abschwächung zu tun und nicht mit einem Einbruch, wie es die Märkte gerade suggerieren. Angesichts einer verlangsamten konjunkturellen Dynamik im zweiten Halbjahr und der weiter akuten Schuldenkrise erwarten wir auch keine starke und rasche Zinserhöhung. In den kommenden Monaten sehen wir den Leitzins im Euroraum eher unverändert bei 1,5%. Ende des kommenden Jahres dürfte er dann bei 2% liegen. Der kräftige Anstieg der Rohstoffpreise hat zu spürbaren Inflationsimpulsen geführt. Auch wenn wir zurzeit nicht mit einer nachhaltigen Inflationsbeschleunigung rechnen, So dürften Investoren mittelfristig einen höheren Inflationsausgleich im Zins fordern. In der EWU und in den USA wird die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt nach unserer Einschätzung bei 2,5% beziehungsweise bei 3% liegen. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal zurückkommen zum Thema Europa. Ich schließe mich ausdrücklich nicht der in der öffentlichen Diskussion häufig verwendeten Diktion einer Euro-Krise an, sondern spreche von einer Schuldenkrise. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Spätsommer und im Herbst 2008 war es unter großen Anstrengungen gelungen, die Liquiditätskrise zu meistern. Es zeichnete sich aber damals bereits ab, dass die Praxis der überhöhten Fremdfinanzierung, also des Excessive Leverage, uns noch viel länger beschäftigen würde. Aber der Euro als Währung war und ist erfolgreich. Die Vorteile für die Bürger und Unternehmen innerhalb der EU überwiegen deutlich. Das geht von einer deutlich niedrigen Inflationsrate bis hin zur wesentlichen Steigerung der Erwerbstätigkeit. Und Europa hat als vereinigter Wirtschaftsraum durch den Euro weltweit an Bedeutung gewonnen. Das zeigt sich auch daran, dass über 26% der weltweiten Währungsreserven auf den Euro lauten. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Euro weltweit als sichere Währung anerkannt ist. Momentan dominiert allerdings eindeutig die Schuldenkrise die Sicht auf Europa und verunsichert die Menschen und die Investoren. Wir haben auch Anfragen von Allianzkunden, die definitiv wissen wollen, ob ihre Allianz weiter stark genug ist, die Auswirkungen der Krise in Griechenland zu verkraften. An den heute vorgelegten Zahlen sieht man, dass wir dazu sehr gut in der Lage sind. Allianzkunden können darauf vertrauen, dass wir unsere Versprechen auch dann halten können, wenn Naturkatastrophen und eine Schuldenkrise die Welt belasten. Die Allianz ist als Investor von Kundengeldern und als ein in Europa beheimatetes Unternehmen natürlich an einem stabil funktionierenden europäischen Kapitalmarkt interessiert. Wir haben daher seit unserer Jahrespressekonferenz Ende Februar Vorschläge in die Diskussion eingebracht, die zu einer Lösung der Schuldenkrise in Europa beitragen können. Wir begrüßen und unterstützen daher ausdrücklich die Beschlüsse des Euro-Gipfels vom 21. Juli als einen sehr wichtigen Schritt zur Bewältigung der Schuldenkrise. Dazu beigetragen hat neben dem Konsens der EU-Mitgliedsländer auch die gelungene Zusammenarbeit des öffentlichen und des privaten Sektors. Die Allianz hat mit konkreten Vorschlägen zur erreichten Lösung beigetragen. Es ist für uns daher auch selbstverständlich, dass wir den auf dem Gipfel vereinbarten Beitrag der privaten Finanzwirtschaft für unsere eigenen Portfolien voll umsetzen werden. Wie Sie wissen, gibt es 4 gleichwertige Lösungsoptionen für die Beteiligung der privaten Finanzwirtschaft. Die Allianz prüft jetzt, für welches ihrer Portfolien welche der 4 Optionen am besten geeignet ist, um die Interessen unserer Kunden zu wahren. Eine endgültige Entscheidung dazu werden wir nach Vorliegen der genauen Ausgestaltung der Optionen treffen. Wir sind auch weiter zuversichtlich, dass sich die immer noch herrschende Unruhe verflüchtigt, wenn die Details zur Umsetzung der gefundenen Lösung in den kommenden Wochen bekannt werden. Der langfristige Erfolg der beschlossenen Maßnahmen wird natürlich wesentlich davon abhängen, dass Griechenland seine Sparanstrengungen umsetzt, die Staatsquote zurückführt, die Privatisierung rascher voranbringt als bisher und durch Strukturreformen eine Wachstumsstrategie einschlägt, die von der EU unterstützt werden sollte. Zudem müssen private Investoren wieder ausreichend Anreize erhalten, Griechenland auch zukünftig freiwillig mit Kapital zu versorgen. Es gibt einen Vorschlag der Allianz für einen 2. Schritt im Euro-Rettungspaket, der mit den Beteiligten erörtert wurde und auch öffentlich zugänglich ist. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Staatsanleihenversicherer, um den zum Beispiel der ESM, also der European Stability Mechanism, ergänzt werden könnte und der durch eine gestaffelte Selbstbeteiligung der privaten Anleger einen effizienteren Einsatz der Mittel erlauben würde. Wenn die privaten Investoren beispielsweise für die ersten 10% ihrer Anleihen das Risiko übernehmen würden und danach die ESM die nächsten 40% absichert und wiederum die privaten die verbliebenen 50% Restrisiko übernehmen, dann könnten die so angesetzten ESM-Mittel 2,5-fach wirken. Im gleichen Maße wird dann die Frage unwichtiger, ob die dem ESM zur Verfügung stehenden Mittel erhöht werden müssen, weil sie mehr als doppelt so lange reichen. Die Einbeziehung einer Versicherungskomponente ist unserer Ansicht nach der beste Weg zurück zu einem funktionierenden Kapitalmarkt, in dem auch private Investoren wieder tätig werden können. Unabhängig von diesem zweiten Schritt helfen schon die jetzt getroffenen Beschlüsse Griechenland dabei, die notwendigen Reformen mit realistischen Zielvorgaben umzusetzen. So ist nach unserer Einschätzung die gegenwärtige Krise zwar schwerwiegend, aber zu bewältigen. Gelingt die Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen, dann sollte der Euro sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Seit etwa 3 Wochen wird nun auch Italien mit großer Nervosität kritisch betrachtet. Wir halten das für eine Übertreibung, da es keinen realökonomischen Grund für das plötzlich tiefe Misstrauen in die Zahlungsfähigkeit Italiens gibt. Die Fakten sind vielmehr seit langem bekannt. Die italienische Wirtschaftskraft und insbesondere die Höhe der privaten Vermögen auf der einen Seite und die auf den Weg gebrachten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung auf der anderen Seite zeigen, dass Italien alle Möglichkeiten hat, seine Schuldenlast mittelfristig zu senken. Bitte sehen Sie sich auf dem vorletzten Chart auf der rechten Seite der Tabelle einmal das viel zu selten beachtete Netto-Geldvermögen privater Haushalte an. Italien hält hier mit weitem Abstand den ersten Platz. Wir haben es alle deutlich gesehen. Mit Verabschiedung des Rettungspakets Ende Juli sind die Zinsaufschläge Griechenlands, Irlands und Portugals zumindest kurzfristig deutlich gesunken, befinden sich allerdings nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das zeigt, dass die Märkte die Maßnahmen begrüßen, jetzt aber erwarten, dass die Beschlüsse des Krisengipfels rasch umgesetzt werden. Hier kann ein konzertiertes und schnelles Handeln von Politik und Wirtschaft Blockaden lösen und auch dann kann man erst erwarten, dass den Staaten die nötige Zeit gegeben wird, um ihre Sparprogramme umzusetzen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Es trägt leider auch nicht gerade zur Beruhigung der Märkte bei, dass sich in den USA die Parteien erst nach langem Ringen auf eine Anhebung der Schuldengrenze bei gleichzeitigem Abbau des Staatsdefizits verständigt haben. Es ist auch noch nicht klar, ob der Kompromiss ausreicht, um eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagenturen zu vermeiden. In einem solchen Fall wäre zwar eine weiter steigende Risikoaversion der Anleger zu erwarten, ein Kurseinbruch bei amerikanischen Staatsanleihen wäre jedoch aus unserer Sicht unwahrscheinlich. Ich glaube außerdem an die Leistungsfähigkeit insbesondere des privaten Sektors in den USA. Die Industrie steht ausgesprochen stark da, profitiert vom niedrigen Dollar und muss jetzt nur, genau wie die privaten Haushalte, auch Klarheit über die vereinbarten Einsparungen erhalten. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss und möchte das erste Halbjahr 2011 für die Allianz folgendermaßen zusammenfassen. Trotz Schuldenkrise und Naturkatastrophen haben wir im ersten Halbjahr sehr solide Ergebnisse erzielt. Ich gehe daher weiter davon aus, dass wir unseren Ausblick für das operative Ergebnis 2011 von 8 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen Euro erreichen werden. Herr Bethe wird Sie nun en Detail durch die Zahlen des zweiten Quartals führen.
So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Damit wir noch viel Zeit für Fragen haben, am Schluss werde ich jetzt meine Berichterstattung auf die wesentlichen Elemente der Zahlen des zweiten Quartals beschränken. Ich führe Sie möglichst zeitnah dann durch die verschiedenen Folien. Ich werde nicht jede einzelne Folie präsentieren und deswegen immer die Seitenzahlen voranstellen. Wir beginnen auf der Seite 3 der Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlage. Der Umsatz fürs zweite Quartal 2011 lag bei 24,6 Milliarden Euro und wir haben ein sehr starkes operatives Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro erzielt. Wie sah das Geschäft in den einzelnen Segmenten aus? In der Schadenunfallversicherung, Herr Dickmann hat es schon erwähnt, ist das operative Ergebnis gestiegen um knapp 16% auf 1,3 Milliarden Euro. Die Schadenkostenquote lag bei 95% und erreicht damit einen sehr, sehr guten Wert. Die Lebenskrankenversicherung verzeichnete ein operatives Ergebnis von rund 700 Millionen Euro. Die Neugeschäftsmarge Unsere Einschätzung der Werthaltigkeit dieses Geschäfts lag bei guten 2,5%. Das Asset Management Geschäft verzeichnet wieder ein Rekordergebnis mit knapp 500 Millionen, um genau zu sein, 528 Millionen Euro, liegt es damit weiterhin auf Rekordniveau. Mit einem Quartalsnettoergebnis von 1,1 Milliarden sind wir im Rahmen der Belastung von 326 Millionen aus den Griechenlandwertminderungen zufrieden. Und vor allen Dingen erfreuen wir uns weiterhin einer sehr, sehr starken Kapitalposition, die in diesen Zeiten natürlich noch wichtiger ist, als sie sonst schon ist für unsere Industrie. Auf der Seite 4 finden Sie die übliche Entwicklung der einzelnen Quartale. Die Vorjahresvergleiche haben immer ein leichtes Minus. Ich weise darauf hin, dass es eine Nominalentwicklung ist. Wir hatten im zweiten Quartal sehr starke Währungseffekte zu verzeichnen. Von den brutto 3,2% waren 2,2% zu verzeichnen durch Währungskursumstellung. Also netto, also in Euro, hatten wir knapp 90 Basispunkte Rückgang im Umsatz. Der operative Profit im Wesentlichen auf Vorjahresniveau und das Nettoergebnis unter dem Vorjahreswert von 1,157. Auch hier spiegelt sich übrigens neben dem Ergebnis aus dem Impairment der griechischen Staatsanleihen auch Foreign Exchange Effekte natürlich wieder, insbesondere aus dem Asset Management Geschäft. Die Seite 5 zeigt Ihnen die Entwicklung unserer Finanzkonglomerate-Solvabilität. Die ist stabil bei 180%. Unser Eigenkapital ist leicht rückläufig. Das liegt im Wesentlichen an der Zahlung der Dividende. Wir haben mit 2,032 Milliarden die höchste Dividende aller Zeiten gezahlt im zweiten Quartal. Die Seite 7 zeigt Ihnen die Gesamtumsatzentwicklung. Auf der rechten Seite sehen Sie die Aufteilung des gesamten Wachstums und des sogenannten internen Wachstums. Nur nochmal zur Erinnerung, das interne Wachstum ist bereinigt um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte. Und hier sehen Sie den Unterschied zwischen den 3,2 und den 90% und den 90 Basispunkten. Das bricht sich wie folgt runter auf die Segmente. Wir hatten ein internes Wachstum in der Schadenunfallversicherung von 3,7%. Hier wachsen sowohl die Preise als auch die Volumen. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, trotz sehr schwieriger Bedingungen in der Sachversicherung weltweit. Leben Krankenversicherung gegenüber dem außergewöhnlichen Vorjahr minus 5,9%. Hier zeigt sich vor allen Dingen die Schwäche des Bank-Assurance-Kanals. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das Asset Management ist intern fast 22% weitergewachsen. Ein sehr, sehr starker Wert. Die Profitabilitätsentwicklung auf der Seite 8 in den einzelnen Segmenten. Sehr starke Performance, wie wir neudeutsch sagen, in Schadenunfall und in Asset Management. In den Bereichen Leben und Kranken sind wir mit 680 Millionen Euro im Halbjahresvergleich auf klarem Track, wie Herr Diekmann gesagt hat, unser Jahresziel zu erreichen. Wir hatten eine Vorhersage gemacht, dass wir 2,2 bis 2,8 Milliarden schaffen wollen. Also mit der Hochrechnung des Mittejahreseffektes wären wir sogar am oberen Ende angelangt. Corporate and Sonstiges liegt knapp 50 Millionen unter dem Vorjahresniveau. Wir haben im ersten Halbjahr wesentlichen Eigenkapital ähnliche Anleihen begeben, die uns jetzt in der Krise sehr nutzen. Hier spiegelt sich der höhere Zinsaufwand wieder. Das nicht operative Ergebnis auf der Seite 9 für Nichtbuchhalter immer sehr, sehr komplex. Deswegen weise ich nur auf zwei Komponenten hin auf der Seite 9. Das ist die rechte Seite, die erklärt die erste Zeile realisierte Gewinne, Verluste und Abschreibungen auf Finanzanlagen und zwar netto. Hier möchte ich Sie gerne hinweisen auf zwei Zeilen. Einmal die realisierten Gewinne und Verluste, erste Zeile auf Aktien. Hier hatten wir im Vorjahr noch 115 Millionen Sondereinnahmen aus dem Verkauf von ICBC-Aktien, unserer chinesischen Beteiligung, die für uns sehr profitabel war. Die sind in diesem Jahr entfallen. Und auf der anderen Seite sehen Sie bei den Wertberichtigungen netto in der zweiten Zeile die Veränderungen bei den festverzinslichen Wertpapieren. Hier haben wir im Wesentlichen zu verzeichnen die Abschreibung auf die griechischen Staatsanleihen, die in Summe über alle Portfolios dann einen Bruttobetrag von 366 Millionen Euro ausmacht, sodass in Summe die Belastung bei 283 Millionen Euro im Quartal liegen. Wie Herr Diekmann angedeutet hat, wir haben auf den gesamten Bestand abgeschrieben und den gesamten Bestand auf den Marktwert. Das ist im Unterschied zu einigen internationalen Wettbewerbern, die nur bis zum Jahr 2020 abgeschrieben haben, also nur knapp zur Hälfte des Portfolios, und auch andere Bewertungsmechanismen vorgenommen haben, die wir in unserem Portfolio nicht vornehmen wollten. Wir glauben, dass Transparenz und konservatives Vorgehen der Allianz hier auf Dauer nutzen. Die anderen Positionen sind im Wesentlichen nicht erwähnenswert. Akquisitionsbedingte Aufwendungen, falls die Frage später nochmal kommt. Hier handelt es sich immer den Aufwand für die sogenannten B-Shares bei PIMCO, weil wir so viele von den B-Shares mittlerweile ausgekauft haben, nur noch 17.000 haben, sinkt der Aufwand hier signifikant. Warum erwähne ich das? Dadurch steigt das Nettoeinkommen, das wir aus dem Asset Management bekommen, signifikant an und damit für unsere Aktionäre ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Steueraufwendungen möchte ich nicht bewerten, da kommen wir gleich nicht im Detail zu. In Summe liegen wir deswegen, das sehen Sie dann auf der Seite 10, bei für die Aktionäre bei der Seite 11, für die Aktionäre bei 1 Milliarde Euro. Die verschiedenen Komponenten, wie wir abgeschrieben haben, was ist operativer Profit und was ist Net Income, das überlasse ich lieber den Experten. Bitte rufen Sie da gerne zu uns an. Ich würde gerne noch auf der Seite 11 darauf hinweisen, dass wir in Summe ein geringes Engagement in den Peripheriestaaten unterhalten. Hier finden Sie im Wesentlichen den Aufbruch für die Anleihen, die wir halten, in Spanien, Griechenland, Portugal und Irland. In Summe machen diese Staatsanleihen nur 1,8% unseres Rentenpapierportfolios aus und darüber finden Sie eine Tabelle, wo die jeweiligen Buchwerte, die unrealisierten Verluste brutto, also vor Beteiligung der Kunden und vor allen Dingen die Steuereffekte zu verzeichnen sind, und auf der rechten Seite finden Sie die unrealisierten Verluste netto, so wie wir sie in unserem Eigenkapital zeigen. Sie sehen, dass die unrealisierten Verluste brutto 726 Millionen betragen zum Ende Juni und netto knapp 236, also sehr überschaubare Werte. Und wir fühlen uns mit dieser Position in diesen Ländern sehr wohl. Ich würde jetzt gerne weitergehen auf das Segment Schadenunfallversicherung, die Zahlen auf den Seiten 14 und fortfolgende. Der Umsatz im Segment stieg 2,4% auf 10,2 Milliarden Euro, operatives Ergebnis bei 1,329 Milliarden Euro, Schadenkostenquote bei 95%. Dabei hatten wir in diesem Quartal 1,8 Prozentpunkte Belastung aus Naturkatastrophen. Das war eher, wenn man so will, ein normales Quartal. Allerdings sind einzelne Gesellschaften, auch Deutschland, weiterhin mit starken Naturkatastrophen belastet, die wir für unsere Kunden übernehmen und regulieren. Der Abwicklungsgewinn lag in diesem Quartal bei 4 Prozentpunkten. Auf der Seite 15 finden Sie die wesentlichen Entwicklungen der Hauptgesellschaften im Wachstum. Auch hier nochmal bitte der Hinweis auf die Berechnung der Wachstumszahlen. Sie finden links die Nominalzahlen und in der Spalte, die die Wachstumsquoten ausweist, dieses ist berechnet auf Basis des sogenannten internen Wachstums, also berücksichtigt Währungskurs- und Konsolidierungseffekte. Zum Beispiel in der ersten Zeile, Deutschland sieht aus, als wäre es um 6 Millionen runtergegangen. Die Realität ist, weil wir unsere China-Niederlassungen rausgenommen haben aus dem Konsolidierungskreis, sind 12 Millionen Euro rausgeflossen. In Realität ist also das Portfolio um 6 Millionen gewachsen. Das sieht nicht so viel aus, aber es ist das erste Mal seit mehreren Jahren, dass wir in Deutschland wieder wachsen. Ein sehr schönes Ergebnis und wir freuen uns auf die Fortsetzung. Die Wachstumsdynamik ist nach wie vor sehr schwierig. Wir wollen dort wachsen, wo die Profitabilität gut ist, zum Beispiel in der Industrieversicherung, zum Beispiel in Australien, wo wir sehr starke Preiserhöhungen sehen, sowohl in Asien, in anderen Märkten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, wo die Profitabilität derzeit sehr stark unter Druck ist, wollen wir lieber nicht wachsen und verzichten dort nach wie vor auf Marktanteile. In Summe ist es uns trotzdem gelungen, das Portfolio zum Wachsen zu bringen, 3,7% bereinigt um Währungskurseffekte. Und wie Sie links unten lesen können, dies dank höherer Preise, aber vor allen Dingen dank höherer Volumina, und zwar von 2,7% mehr Volumensanteil. Die Seite 16 zeigt Ihnen, dass alle Ergebniskomponenten des operativen Ergebnisses sich verbessert haben. Unsere kombinierte Schadenkostenquote fällt deswegen um 1,3 Punkte auf 95 Punkte in diesem Quartal. Ein sehr guter Wert, insbesondere gegeben die Rahmenbedingungen. Die Seite 17 zeigt Ihnen die Kennzahlen runtergebrochen auf einzelne wichtige Gesellschaften. Hier können Sie auch nochmal, hier habe ich Ihnen aufgetragen, den Einfluss von Naturkatastrophen, obwohl das Portfolio in Summe nicht über die Maßen angesprochen wurde. Im zweiten Quartal, ganz anders als im ersten Quartal, hatten wir in Deutschland und vor allen Dingen in den USA sehr hohe Belastungen zu verzeichnen, die auch das Ergebnis in den einzelnen Ländern dann temporär belasten können. Die Kostenentwicklung im Quartal war weitgehend stabil, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Entwicklung der Geschäftsjahresschadenquote finden Sie auf der Seite 18, ich steige jetzt in die technischen Details nicht ein. Die Seite 19 zeigt Ihnen die Entwicklung der Kosten in den Einzelsegmenten, wie gerade angedeutet. Wir sind im Wesentlichen stabil, einige Sondereffekte bereinigt. Die Netto-Cash-Kosten, die wir zahlen, sind weiter rückläufig. Die Investmentergebnisse in der Sachversicherung sind auch sehr positiv. Die Seite 20 und 21 zeigt Ihnen die Entwicklung des Investmentportfolios und der Investmenterträge. Das Portfolio wächst weiter. Wir sind mittlerweile bei 97 Milliarden Euro angelangt und die Erträge sind auch auf hohem Niveau. 865 Millionen Euro ist ein sehr schönes Ergebnis, trotz der nach wie vor sehr, sehr niedrigen Zinsen. Damit würde ich gerne das Segment Sachversicherung verlassen und Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Bereich Lebenskrankenversicherung. Das sind die Schaubilder der Seiten 23 fortfolgend. Der Umsatz im Lebenskranken war im zweiten Quartal bei 13 Milliarden Euro unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert. Im Vorjahr hatten wir Sondereffekte aus der sogenannten Scudo Fiscale in Italien, aber vor allen Dingen Großkundengeschäfte in Deutschland, wo wir mehr als 410 Millionen Euro Einmalbeiträge im zweiten Quartal 2010 zu vereinnahmen hatten, die sich so jedes Jahr nicht wiederholen können. Das darunterliegende Wachstum, vor allen Dingen gegen wiederkehrende Beiträge, hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Also wir sind mit dem Umsatzvolumen sehr zufrieden. Die operative Anlagebasis wächst auch weiter. Wir hatten Nettomittelzuflüsse von 400 Millionen Euro zu verzeichnen im Quartal. Und das operative Ergebnis mit 670 Millionen, habe ich Ihnen eben schon beschrieben, ist belastet durch derzeitige Wertberichtungen auf die griechischen Staatsanleihen. Der Neugeschäftswert, also unsere sogenannten Wertmetriken, die versuchen, den zukünftigen Wert des jetzt geschriebenen Neugeschäftes zu bewerten, liegt bei 242 Millionen Euro und die Neugeschäftsmarge bei 2,5%, gegeben das Zinsniveau, das ja nach wie vor unter Druck ist, ein sehr guter Wert. Die Seite 24 zeigt Ihnen die Entwicklung der Umsätze in den wesentlichen Gesellschaften, die Wachstumsveränderung, wie gesagt, bereinigt um Wechselkurseffekte und Konsolidierung. Deutschland, obwohl hier ein Minus steht mit 3,65 Milliarden, mit einem hervorragenden Wert. Schweiz entwickelt sich sehr gut. In Italien haben wir auf der anderen Seite signifikant niedrigere Werte. Die Banken, das sehen Sie jetzt auch in der Krise, bangen um ihre eigene Liquidität und investieren wenig in Bankassurance, Vertriebskapazität, deswegen hier das Geschäft unter den Erwartungen. Und auch in Asien haben wir weniger Prämien geschrieben. Das liegt im Wesentlichen an sehr, sehr starken Wettbewerb durch andere Produkte, zum Teil nicht auskömmlichen Margen. Wie gesagt, wir verzichten lieber auf Geschäft, als Verluste zu schreiben. In den USA entwickelt sich das Geschäft sehr schön, Währungskurs bereinigt, sogar um 14% gestiegen bei sehr guten Margen. Seite 25 zeigt Ihnen die Entwicklung der Anlagebasis. Das ist ein Wert, der quartalsmäßig sehr, sehr stark schwanken kann. Wir sehen starke Zuflüsse in Deutschland, 700 Millionen und in den USA, Ausflüsse in Italien und in Frankreich und vor allen Dingen in Asien. Hier gibt es einige alte Portfolios mit negativer Profitabilität, sprich hohen Garantien im Vergleich zu den derzeitig erzielbaren Zinsen. Also wir sind nicht ganz unfroh darüber, dass diese Mittel abgeflossen sind. Beobachten dieses Geschäft. Wir rechnen für das Jahr auch mit signifikanten positiven Zuflüssen wie im Vorjahr. Das operative Ergebnis finden Sie auf Seite 26 nach den Ergebnistreibern. Neben dem Anlageergebnis, wo wir die Wertberichtigungen zu verzeichnen hatten mit 76 Millionen im operativen Profit, haben wir auch negative Entwicklungen gehabt bei der Kosten, bei der Technik. Hier handelt es sich aber rein kalkulatorische Ergebnisse. Die Schwankungen, die wir hier haben, gleichen sich im Jahr wieder aus und wie gesagt, fürs Gesamtjahr sind wir im Zielkorridor. Anlagebasis und operatives Investmentergebnis würde ich jetzt im Detail nicht besprechen, sondern auf die Seite 29 gehen. Auf der Seite 29 sehen Sie die Entwicklung des Neugeschäftes nach Marge und Barwert der Neugeschäftsprämien. Sie sehen, es entwickelt sich weiterhin auf sehr hohem Niveau mit 242 Millionen Euro über dem Wert des ersten Quartals und auch über dem Wert des dritten und vierten Quartals des letzten Jahres. Das wären meine Ausführungen zum Thema Leben-Krankenversicherung. Und jetzt würde ich Sie gerne zum Asset-Management-Geschäft bringen. Die Zahlen dazu auf den Seiten 31 fortfolgen. Insgesamt verwaltete Anlagen stiegen um 5,4% auf Eurobasis auf 1,5 Billionen Euro. Wechselkurs bereinigt immerhin zweistellig um 11,1%. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 21 Milliarden Euro bei der AGI. Da fehlt dann nur die Entwicklung außerhalb der AGI mit knapp einer Milliarde Euro. Das operative Ergebnis stieg im Euro-Bereich um 2,3% auf 528 Millionen Euro. Internes Wachstum betrug stattliche 14,5%. Das Aufwands- und Ertragsverhältnis ist mit 59,5% unter 60 und damit am absoluten Spitzenwert in der Industrie. Die Einzelkomponenten auf den Seiten 32 fortfolgende. Die Seite 32 zeigt Ihnen die Entwicklung der gesamten verwalteten Anlagen, sowohl der Anlagen der Allianzgruppe im Bereich Asset Management als auch die für Dritte verwalteten Anlagen. In Summe, wie gesagt, 1,5 Billionen, mehr als 11% Wachstum, Währungskurs bereinigt. Die Entwicklung der Nettomittelzuflüsse auf Seite 33. Hier möchte ich nur anmerken, es ist überhaupt nicht normal, in einer solchen Krise weiter Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen. Viele unserer Wettbewerber wären froh, ein solches Bild aufzeigen zu können. Der Provisionsüberschuss auf Seite 34. Hier sehen wir eine sehr starke Steigerung. Selbst in Euro sind es 9,2%, 21,3% Wechselkurs bereinigt. Und was auch wichtig ist, dass nicht nur das Profitvolumen steigt, sondern auch die Marge. Wir haben mittlerweile die Schallmauer von 40 Basispunkten durchschlagen, der sogenannten Provisionsmarge. Das heißt, die Risikomanagementprodukte, die wir unseren Kunden anbieten, erfreuen sich sehr, sehr hoher Marge und sind auch für den Aktionär attraktiv. Operative Ergebnis sehen Sie auf Seite 35. Wir haben einen stark steigenden Provisionsüberschuss und wir haben im zweiten Quartal sehr stark in das Geschäft wieder investiert, um weiter wachsen zu können. PIMCO hat zum Beispiel seinen neuen Handelsraum in New York eröffnet und wir haben auch in Vertriebskapazität und Kundenservice signifikant investiert. Das steckt hinter den 100 Millionen Anstieg am operativen Aufwand. Wenn wir uns die Kennzahlen nach den einzelnen Segmenten anschauen, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, können wir Positives aus beiden Segmenten berichten. Seite 36 sehen Sie die Kennzahlen zur Entwicklung der verwalteten Anlagen, der Dreijahres-Outperformance und dem operativen Ergebnis. Überall Spitzenwerte. Zum 30.06. lagen wir knapp bei 997 Milliarden Euro verwaltete Mittel. Also wir werden auch da bald die 1 Billion überschreiten und hatten Nettomittelzuflüsse von 18 Milliarden. Das operative Ergebnis um 11% allein im Euro gestiegen. Und die Outperformance liegt bei unglaublichen 94% im Dreijahresschnitt. Die Seite 37 zeigt auch positive Entwicklungen im Bereich Aktien. Wir hatten positive Nettomittelzuflüsse, das hatten wir lange nicht mehr. Aber nicht nur die Nettomittelzuflüsse waren positiv, sondern auch das operative Ergebnis ist um 40% gestiegen auf 35 Millionen. Wir haben jetzt eine Cost-Income-Ratio von unter 72%. Wenn wir die 70% schaffen, landen wir auch in einem sehr guten Wert in diesem Segment. Und die Dreijahres-Outperformance hat sich auch verbessert auf 65%. Unser Zielwert ist bei 70 und dort sind wir auf einem guten Weg. Deswegen würde ich jetzt gerne meinen Vortrag beenden mit dem Blick auf die Seite 39 und nochmal zusammenfassen. Wir haben mit 24,6 Milliarden Euro und vor allen Dingen 2,3 Milliarden operativen Ergebnis eine gute Leistung gezeigt, gegeben das Umfeld, insbesondere das Schadenunfallsegment und das Asset Management, der Asset Management Bereich haben starke Ergebnisse geliefert. Und unser Quartalsergebnis ist unter Berücksichtigung der Belastung aus Griechenland auch gut. Unsere Kapitalposition ist hervorragend. Das heißt, wie Herr Diekmann schon gesagt hat, wir sind weiterhin auf Kurs, unseres operatives Ergebnisziel von 8 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen zu erreichen. Und ich bedanke mich für Ihr Zuhören.
So, wir werden jetzt bereit für die Frage- und Antwort-Session. Wer möchte beginnen?
Meine Damen und Herren, die Fragerunde wird elektronisch durchgeführt. Wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Falls Ihre Frage beantwortet wurde, können Sie sich mit Stern 2 wieder aus der Fragerunde zurückziehen. Ich wiederhole, bitte drücken Sie Stern 1 für Ihre Fragen. Wir haben eine erste Wortmeldung von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Diekmann, Herr Bäte, Herr Kalisukaro. Ich habe Fragen zu zwei Komplexen, und zwar zu Griechenland und zur Konjunktur. Zu Griechenland, Sie hatten darauf hingewiesen, dass der radikale Ansatz bei den Wertberichtungen dadurch motiviert ist, dass man transparent sein wollte und ein konservatives Vorgehen der Allianz auf Dauer nutze. Meine Fragen dazu, erstens, ist der dahinterliegende Gedanke denn, die Allianz angesichts der ganzen Unsicherheiten an dieser Stelle wetterfest zu machen? Die zweite Frage, wäre es vor diesem Hintergrund, also eines konservativen Vorgehens, oder war es vor diesem Hintergrund auch ein Gedanke, unrealisierte Verluste der Staatsanleihen anderer Länder zu realisieren, ohne dazu gezwungen zu sein jetzt? Und die dritte Frage zu dem Komplex, Herr Diekmann, Sie hatten auf die vier gleichwertigen Lösungsansätze nach dem Griechenland-Gipfel hingewiesen. In welcher Bandbreite würden sich denn die finanziellen Belastungen für die Allianz in diesen Lösungsansätzen bewegen? Der zweite Komplex Konjunktur. Herr Diekmann, Sie hatten darauf hingewiesen, Industriekonzerne haben auf eine beginnende Abschwächung in der Berichterstattung aufmerksam gemacht. Spüren Sie denn in der Allianz selbst Zeichen für eine Abschwächung? Und selbst wenn diese Zeichen noch nicht zu spüren sind, rechnen Sie mit einer Abschwächung derart, dass man operativ darauf reagieren muss, zum jetzigen Zeitpunkt schon? Danke.
Ja, Klemik, schönen guten Morgen. Vielen Dank. Ich fange mal mit dem Thema Konjunktur an. Herr Bethe wird dann zu dem ganzen Thema Staatsanleihen nochmal ein bisschen Hintergrund geben. Also wir sehen bei uns im Portfolio im Lebensbereich eine Abschwächung, die, ich sag mal, indirekt mit dem Thema Konjunktur zu tun hat, aber insbesondere mit dem regulatorischen Umfeld, und das ist das Thema Bank Assurance, was Herr Bethe angesprochen hat. Hier gibt es aus gegebenem Anlass ein großes Interesse der Banken, sozusagen die liquiden Mittel, also Spareinlagen, im Haus zu behalten. Das ist aber ein Vorgang, auf den hatten wir schon hingewiesen, sodass in unserer Planung wir eigentlich auch schon einen Rückgang im Bank Assurance-Bereich vorgeplant hatten. Vor dem Hintergrund ist eigentlich die Entwicklung, wenn man sie mal währungsbereinigt anguckt, noch erstaunlich positiv. Ansonsten, wenn man sich das zweite Quartal anguckt, ist insbesondere in der Sachversicherung, die ja sehr direkt auf das Thema wirtschaftliche Entwicklung reagiert, das noch nicht zu sehen. Und das reflektiert auch, dass, und so haben es die Industrieunternehmen ja auch alle annonciert, es eine Erwartungshaltung gibt für eine Abschwächung im zweiten Halbjahr, während im Moment die wirtschaftlichen Verhältnisse noch sehr gut sind. Und ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, einfach damit das keinen falschen Zungenschlag kriegt. Also die Märkte reagieren ja im Moment auf diese Äußerungen sehr, sehr sensibel, weil sie sozusagen ein bisschen überdrehen und von einer Wirtschaftsabschwächung von einem hohen Niveau, von dem wir sprechen, sofort schließen sozusagen auf einen richtigen Absturz bzw. Rezessionsgeschichten. Das ist getrieben wieder durch die Unsicherheit, dass in vielen Märkten Sparprogramme ja jetzt aufgerufen worden sind, die aber nicht so konkretisiert sind, dass man tatsächlich dann sagen kann, in welchen Bereichen wird es dann sozusagen wirklich durchschlagen. Und dass viele Staatsstützungsprogramme, die wir gesehen haben, also insbesondere auch in den USA, jetzt in den Auslauf gehen. Also ich würde diese Situation nicht überdramatisieren, sondern einfach nur Good Bookkeeping es nennen, zu sagen, da wird es eine Abschwächung geben und der Wirtschaftsaufschwung, den wir im Moment sehen, wird sich nicht linear so fortsetzen. Dann vielleicht Herr Bethe zu dem Thema Staatsanleihen und warum abgeschrieben, wie wir es haben.
Herr Flemming, guten Morgen. Das Thema ist aus zwei Gründen relativ komplex, aber sehr wichtig. Der erste Grund, warum ist es komplex? Halterisch, weil unterschiedliche Unternehmen ihre Wertpapiere in unterschiedlichen Buchungskategorien halten. Und unser Vorgehen hat damit was zu tun, dass wir alle Staatsanleihen für Griechenland in der sogenannten Available for Sales Kategorie verbucht haben. Und für die gibt es ganz klare Vorschriften, wie zu verbuchen ist. Jetzt gibt es bei der Interpretation dieser Regeln immer wieder auch mal unterschiedliches Vorgehen. Und wir haben uns entschieden, wirklich streng an den Regeln zu uns orientieren, weil den Finanzdienstleistern in der Vergangenheit, und zwar zu Recht zum Teil, vorgeworfen wurde, nicht sauber zu verbuchen und das zu einem Vertrauensverlust im Sektor durch die Investoren geführt hat. Die Allianz ist wahrscheinlich das am bestkapitalisierte Unternehmen im Sektor im Moment und wir wollen sicherstellen, dass nicht uns unterstellt wird, wir würden irgendwie unsauber Verluste irgendwohin verschieben. Das hat uns sich in den letzten Jahren immer als sehr positiv herausgestellt, dass wir sauber und ehrlich sagen, was sind unsere Assets und was sind vor allen Dingen unsere Verbindlichkeiten. Das hat also mit Wetterfestmachen eigentlich wenig zu tun, sondern ehrlich zu kommunizieren, dass es, wenn es eine Restrukturierung gibt von solchen Verbindlichkeiten, die auch entsprechend durch die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz gehen muss. Wir haben auf Ihre konkrete Frage, haben wir andere Verluste bei diesem Weg so elegant miterlegt? Nein, das machen wir nicht. Wir gucken uns immer die jeweilige Position des Wertpapiers an und halten uns streng an die Regeln. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und gesagt, so jetzt realisieren wir mal Verlust auf andere Peripherieschaden in dem Aspekt und zeigen sie dann dem Markt nicht. Wir halten es für sehr wichtig, hier sauber vorzugehen. Und vielleicht nochmal, was haben wir ganz konkret gemacht? Wir haben zum 30.06. aufgrund der anstehenden Restrukturierung den gesamten Bestand und nicht wie andere Unternehmen in unserer Branche nur bis 2020 runterbewertet und wir sind eben vollkommen auf den Marktwert gegangen und das hat zu den entsprechenden Belastungen geführt. Wenn die Restrukturierungen dann durchgeführt werden, rechnen wir sogar mit einer Werterholung, die ist aber derzeit vollkommen unklar und wir wollen nicht von dem Prinzip Glauben und Hoffnung leben, sondern unseren Aktionären ein klares Bild auf unsere Vermögens- und Verbindlichkeitenlage bieten.
Gut, danke schön. Da wäre nur noch die letzte Frage zu den Lösungsoptionen, den vier gleichwertigen und die finanziellen Auswirkungen.
Wir, Herr Flemich, wir prüfen die gerade, weil die gibt es bisher nur auf einem Zettel und die sind im Detail noch nicht ausgeprägt. Deswegen ist es auch wichtig, was Herr Dickmann eben gesagt hat. Es ist jetzt ganz wichtig, dass die Politik nicht nur sozusagen die groben Rahmenbedingungen aufzeigt, sondern die konkreten Bedingungen ausgestaltet. Und wenn wir dann die Bedingungen sehen, werden wir uns entscheiden, welche der Optionen wir nutzen. Wie gesagt, deswegen buchen wir auch so, wie wir buchen, weil wir wollen nicht nach dem Prinzip Hoffnung und Möglichkeiten handeln.
Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Flemich. Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Wortmeldung kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja, sehr gut.
Ich wollte ganz gerne mal wissen, wie weit hedgen Sie eigentlich die Sovereign Debt Exposure? Wie weit ist die Netto, wie hoch ist die Netto Exposure und was sind die Kosten dafür? Dann fehlt mir doch ein bisschen Italien, auch wenn es Sie es klar gemacht haben, dass man das irgendwie anders behandeln sollte. Ich sehe da bisher keine absolute Zahl für die Exposure. Ich hatte mal was von 20 Milliarden rundum gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Und dann wüsste ich gerne noch, was ist eigentlich Ihre Langfriststrategie für PIX insgesamt, die PIEGS insgesamt? Es ist ja weiterhin, man kann ja nicht einfach eine Exit-Strategie fahren, das ist ja viel zu wichtig als Investment. Münich sagte gestern, buy and hold, vielleicht machen Sie es ähnlich. Dankeschön.
Ja, ich komme zu der letzten Frage. Es wird natürlich keine strategische Änderung unserer Aufstellung geben. Wir haben ja sehr, sehr gut im Markt positionierte Unternehmen dort. Und es ist auch selbstverständlich, Frau Dauer, dass wir natürlich insbesondere auf der Lebensseite unsere Verbindlichkeiten mit lokalen Assets bedecken müssen. Die Frage also, ob wir da jetzt uns operativ, strategisch anders aufstellen wollen, stellt sich für uns nicht. Natürlich müssen wir jetzt überlegen, je nachdem, wie das weitergeht, ob wir auf der Investmentseite uns anders verhalten. Aber dafür ist im Moment, ehrlich gesagt, die Grundlage noch nicht gegeben.
Frau Dauer, ich sage Ihnen was zu dem Thema Italien-Exposure, damit Sie die Zahl haben. Die finden Sie auch in unseren Veröffentlichungen. Die liegen brutto bei 29 Milliarden Euro, was wir halten über alle Positionen. Und im Wesentlichen konzentriert auf das Land Italien. Zum Thema Hedging und Kostenhedging.
Der Marktwert derzeit?
Was ist der Marktwert zum 30. Juni?
Marktwert noch, okay, danke.
Ja, und das zweite Thema, was Sie gefragt haben, was hedgen wir, was kosten das, wir disclosen wir nicht. Wir möchten nicht gerne, dass der ein oder andere Trader gegen diese Positionen handelt. Das bitte ich zu entschuldigen.
Dankeschön erstmal.
Vielen Dank, Frau Dauer. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Michael Detering vom Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, hallo, Herr Diekmann, hallo, Herr Bethe. Meine Frage zu Italien hat sich schon erledigt. Ich würde sonst noch gerne wissen zu Solvency II. Was ist denn dort jetzt noch das Wichtigste, was jetzt noch geändert werden müsste? Betrifft das vor allem, dass die Zinsgarantien bei Lebensversicherungen gefährdet sind, wenn das so umgesetzt wird, wie es bisher ist? Oder was ist das Wichtigste, was noch geändert werden muss?
Also wir haben drei wichtige Punkte, die noch geändert werden müssen. Das eine ist tatsächlich die Modellierung der langfristigen Zinsrisiken. Die ist übersteuert, weil man für Cashflows in 70 Jahren, wenn ich schon lange und viele andere lange tot sind, irgendwelche Risikoschocks fährt. Deswegen schlagen wir eine Ankerung der Zinskurven fest und der Volatilitäten. Das zweite Thema sind sogenannten Vertragsgrenzen, also Contract Boundaries, wie wir das Risiko managen. Das ist übrigens keine Frage von Risikokapitalbedarf, sondern der Frage, können wir unser Geschäft so steuern, wie wir es steuern müssen. Wenn es da eine Diskrepanz gibt, ist Solvency II faktisch nutzlos für uns. Und das dritte Thema, was sehr wichtig ist, ist die Unterlegung der einzelnen Anlageklassen. Herr Diekmann hat es schon erwähnt, insbesondere sind die Belastungen für langlaufende Unternehmensanleihen, überhaupt alle langlaufenden Kapitalanlagen aufgrund der hohen Kapitalzuschläge viel zu hoch. Und da muss sich was tun, sonst können wir nicht mehr investieren wie in der Vergangenheit.
Herr Detering, erledigt?
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Nächste Wortmeldung kommt von Karin Finkenzeller von dpa. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne mal wissen, ob Sie durchgespielt haben, welche Situation für Ihre Abschreibungen bei griechischen Staatsanleihen entstanden wäre, wenn es denn die von Ihnen vorgeschlagene Anleiheversicherung bereits gäbe?
Also die Frage der Griechenlandhilfe mit dem Anleihenversicherer ist ja teilweise in einer der Optionen schon enthalten, rückwärts gerichtet, Finkenfelder. Deswegen gelten alle die Aussagen, die Herr Bethe eben gemacht hat, zu dem, wie wir jetzt diese Optionen ziehen werden, eins zu eins für Ihre Frage. Das Wichtige bei diesem Anlagenversicherer ist eigentlich vorwärts gerichtet, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich in Zukunft sicherstellen, dass Institute, Finanzinvestoren überhaupt noch in Anleihen Griechenland investieren können, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dass sie sozusagen eine Wette eingehen, die dann, ich sag mal, zu unangenehmen Konsequenzen führen könnte. Ich glaube, dass diese Idee des Anleihenversicherers, die bei uns im Haus entstanden ist, eine wunderbare Gelegenheit ist, um sicherzustellen, dass eben private Investoren wieder in den Markt reinkommen und damit die Last von den öffentlichen Haushalten genommen wird, sozusagen auf ewig gerade zu stehen und Liquiditätsversorgung sicherzustellen für diese Länder, also nicht nur für Griechenland. Da wird uns manchmal vorgeworfen, insbesondere weil da halt das Wort Versicherung drin steckt, dass wir was pro domo machen würden. Teilweise werden wir sogar etwas zynisch gefragt, warum wir es denn nicht selber machen. Und das zeigt einfach, wie schwer auseinanderzuhalten ist hier Eigeninteresse und gesamtvolkswirtschaftliches Interesse. Und ich wäre wirklich sehr dankbar, und Herr Galli-Zugarow ist gerne bereit, dieses Konzept auch nochmal rumzuschicken und dann mit den nötigen Erläuterungen zu versehen, wenn wir in aller Ernsthaftigkeit das prüfen, weil im Moment keine alternativen Ideen bekannt sind, wie man auf eine ähnliche Art und Weise sozusagen aus einem relativ geringen Mitteleinsatz die Probleme angehen kann.
Finkenzeller, Anfrage beantwortet?
Ja, zum Teil. Danke.
Ja, aber vielleicht kann ich die technische Antwort geben. Es hätte uns nichts geholfen, denn die Versicherung nützt sich nur, wenn man sie vorher kauft. Ja, also im Nachhinein, wir hätten keinen geringeren Ausfall gehabt, wenn das die implizite Frage war.
Deutlicher?
Also man müsste die Versicherung kaufen, bevor man überhaupt einen Cent in Griechenland oder wo auch immer investiert.
Ja, sicher. Okay. Weil ich kann ja nicht
in die Versicherung
kriegen.
Okay.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Finkenzeller. Die nächste Frage, bitte.
Wir haben eine Frage von Mirko Reibka von Plato Brief. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte mehrere Fragen. Ich wüsste einmal ganz gerne, bei der Commerzbank sind Sie so gut wie raus jetzt. Wie groß ist da aktuell der Neugeschäftsanteil, den Sie von der Bank bekommen? Dann nochmal zur Griechenland-Rettung in Anführungszeichen. Wie stark waren Sie da eingebunden? Gesehen hat man ja vor allen Dingen den IIF von den Versicherern, hat man da in dem Zusammenhang mit den Verhandlungen mit der Politik gar nicht so viel mitbekommen. Dann wüsste ich ganz gerne, wann Sie sich vorstellen können, dass US-Anleihen für PIMCO wieder interessant werden. Die hatten ja kürzlich recht spektakulär gesagt, dass sie dort nicht mehr investieren. Und schließlich, weiß ich nicht, ob Sie sich dazu äußern wollen, Herr Meister von der Generali hatte kürzlich zur Ergo, zu dem Wirbel um Ergo gesagt, das schade auch der Branche. Sehen Sie das ähnlich? Dankeschön.
Herr Reibka, Thema Co-Bank, das Neugeschäft in Lebensversicherungen ist über 50% gestiegen und in den Sachversicherungen über 15% gestiegen. Das ist jetzt aber auch nicht ganz besonders überraschend, weil im ersten Halbjahr des letzten Jahres ja noch nicht die gesamte Commerzbank sozusagen für die Vertriebskooperation zur Verfügung stand, weil das war ja der alte Commerzbank-Vertriebsapparat, arbeitete ja noch für die Generali. Ansonsten sind wir insgesamt zufrieden mit der Einschränkung von dem, was ich eben gesagt habe, dass natürlich im Moment das Hauptinteresse der Banken nicht gerade darin besteht, Lebensversicherungen zu vermitteln. Mhm. Wenn Sie in der Öffentlichkeit die Versicherer nicht so wahrgenommen haben wie den IIF, dann liegt das, glaube ich, an einem der Frage, wie organisiert ist der IIF eigentlich und wie medienwirksam wird er aufgetreten. Gehen Sie mal davon aus, dass unser Beitrag in der Diskussion substanziell war. Denn die Aussagen von Herrn Meister, dass alles das, was da hier täglich durch die Zeitungen geht, für die Industrie sicherlich nicht besonders gut ist, ist klar. Wir sehen bei uns keine negativen Geschäftsauswirkungen, sondern ich würde eher sagen positive Geschäftsauswirkungen. Die dritte Frage habe ich ehrlich gesagt zu schnell.
PIMCO, wann kaufen die wieder Staatsanleihen?
Das weiß ich nicht, da müssen Sie PIMCO fragen.
Ich hätte vielleicht, wenn ich darf, Diekmann, nochmal eine Ergänzung. Commerzbank, damit Sie es haben. Wir haben also im ersten Halbjahr einen Anteil an Neugeschäft von 3% gehabt in Deutschland und Leben ca. 12%. Sie haben aber so nebenbei gesagt, wir sind da jetzt draußen, weil das immer wieder auch durch die Presse geistert, so nach dem Motto, die Allianz reduziert ihr Engagement, macht aber weiter ordentlich Geschäft. Ich weise darauf hin, dass neben dem Thema Aktien, die wir halten, wir eine signifikante stille Einlage halten und wir die Commerzbank in vielfältiger Form unterstützen. Zum Beispiel garantieren wir noch Schuldverschreibungen von der Commerzbank und haben sonstige Verbindlichkeiten. Also wir sind ein engagierter Aktionär nach wie vor im Rahmen der auch regulatorischen Möglichkeiten. Wie Sie wissen, sind Bankbeteiligungen, die wir halten, besonders stark mit Kapital unterlegt. Und wir unterstützen die Commerzbank weiter sehr, sehr intensiv, sowohl operativ als auch strategisch.
Können Sie mir da die Summe nennen, wenn Sie diese anderen Teile anführen?
Das mache ich gerne gleich. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Stille Beteiligung und HT1-Garantien, das machen wir gerne. Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich Herrn Galli-Sugaro gleich die Zahlen. Ich habe sie wirklich nicht im Kopf.
Das wäre nett, danke schön.
Zum Beispiel, wir haben im letzten Jahr den HT1-Bond, den wir garantiert haben, da haben wir zweimal 53 Millionen Euro für aufwenden müssen. Also das sind kleine Beträge, mit denen wir die Commerzbank unterstützen. Und das ist auch
gut, Herr Halbka, wir liefern dann gerne nach.
Dankeschön.
Die nächste Frage, bitte.
Wir haben nun eine Frage von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Sie hatten gesagt, dass in Deutschland Schadenunfallgeschäft wieder wächst, zum ersten Mal seit Jahren. Ich habe einfach im Kopf, seit wann wächst es zum ersten Mal wieder? Und im Quartalsbericht steht drin, dass ein positiver Preisfaktor von 2,2% in der Autoversicherung zu spüren ist. Und die Autoversicherung der Hauptgrund für die Wende ist im Volumen. Wie sieht es denn bei der Stückzahl aus? Haben Sie da auch die Wende geschafft oder ist das nur eine Preisgeschichte?
Also zu der letzten Frage, Herr Fromme, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben sehr erfreuliche Neugeschäftszahlen, auch in Stückzahlen. Herr Schwarz hat mir eben gerade zugeflüstert, dass die Stückzahlen um 12% gestiegen sind im ersten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr des letzten Jahres. Und das ist sehr erfreulich.
Die andere Zahl liefere ich gleich nach. Ich weiß nicht, so 7 oder 8. Ich guck's nach.
Vielen Dank.
Danke, Herr Vorland. Die nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Wir haben nun eine Frage von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, hallo. Herr Dickmann, Herr Bethe, eine Frage, weil ich es in Ihrem Zwischenbericht nicht finde. Wie sieht denn im Moment die Aktienquote der Allianz aus? Und wenn Sie jetzt gerade heute auf die Märkte schauen, wie wird sich die so in oder wie planen Sie, dass die sich in nächster Zeit entwickeln?
Also die Aktienquote ist weiter 7%. Wenn wir heute auf die Aktienmärkte gucken, dann planen wir, dass sich das hoffentlich positiver entwickelt, wenn sich die Märkte wieder einigermaßen beruhigt haben. Also ich will da nicht zu buschikos drüber hinweggehen. Das ist natürlich eine Belastung und wir werden das im Rahmen der Impairment-Prüfung dann zum Ende des dritten Quartals uns angucken müssen. Aber ich kann
und die Quote bleibt die gleiche, oder?
Ja, wir werden tendenziell natürlich im Thema Solvency II stärker rausgetrieben werden aus der Aktienquote. Und wir haben ja nur zwei Chancen, Herr Hübner. Entweder wir setzen unser Kapital ein im Bereich der Investitionen oder wir setzen es ein im Versicherungsgeschäft. Da unser Versicherungsgeschäft sehr gut läuft, ist es tendenziell eher wahrscheinlich, dass die Aktienquote, wenn denn nicht sozusagen gleich bleibt, eher sinkt, aber sicherlich nicht wahrscheinlich, dass sie steigen würde.
Und einfach für Future Reference, reiner Zufall übrigens, steht auf Seite 7 des Geschäftsberichts immer, haben wir immer einen wunderhübschen Aufriss der verschiedenen Assetklassen. 37, Entschuldigung.
Danke.
Vielen Dank, Herr Hübner. Die nächste Frage, bitte.
Wir haben nur noch eine Folgefrage von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Mich hat einfach mal, also drei Fragen eigentlich. Erstmal, wie hoch war der Forex-Effekt auf den Nettogewinn? Ich habe gesehen, es waren 59 Millionen auf den operativen Gewinn. Dann hatte ich noch für Herrn Bäte auf Seite 10 gab es einen Sondereffekt in Frankreich. Was waren das genau? Und dann würde ich gerne noch wissen, zum Thema Contingent Convertibles, die Kokos. Warum haben Sie die eigentlich begeben, da die doch eventuell nicht als hartes Kernkapital anerkannt werden, sowohl weder unter Solvency II als auch unter Basel III? Und dazu auch nochmal die Frage, planen Sie auch selbst in andere Kokos, die von anderen begeben, anderen Sektoren zu investieren? Dankeschön.
Wir gucken uns das Koko-Instrument sehr genau an. Es wird leider zum Teil, was unsere Kapitalunterlegung angeht, nachteilig unter Solvency II beschieden im Moment. Das hängt also von der Ausprägung von Solvency II und den Belastungen ab. Das ist Ihre letzte Frage. Die Sondereffekte, die wir auf Seite 10 hatten zum Thema Griechenland selber und Frankreich, stellen sich wie folgt dar, Frau Dauer. Das liegt an der besonderen Behandlung der Verluste aus griechischen Staatsanleihen in unserem französischen Lebensversicherungsbuch. In Frankreich gibt es eine einmalige Reserve, die sogenannte Reserve de Capitalisation, die in IFRS nicht, in der wir buchen, nicht existiert. In IFRS wird diese Reserve im Eigenkapital abgebildet, obwohl sie gespeist wird aus Gewinn auf Bondverkäufen in Vorphasen, die dann weder dem Aktionär noch dem Policyholder zur Verfügung stehen, aber zur Risikoabfederung dienen. Und das ist, was wir mit Sondereffekten meinen. Das heißt, wann immer wir dann außerhalb des sogenannten operativen Profits, dort wo der Policyholder partizipiert, diese Verluste verbuchen, geht das vollkommen durchs Nettoeinkommen. Das ist ein, ich nenne das mal buchhalterischer Gimmick. Und der führt dazu, dass wir in Frankreich eben 135 Millionen netto durch die Bücher führen. Das ist der sogenannte Sondereffekt. Und den FX-Effekt auf Net Income, da warte ich noch drauf. Melde ich mich gleich zu.
Können Sie mal sagen, wie das auf Französisch heißt, diese Reserve? Danke.
Reserve de Capitalisation.
Danke.
Wir haben hier Reserve de Cap, weil mir das zu kompliziert ist.
Okay. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Wortmeldung kommt von Anne Seid vom Spiegel. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich wollte Sie nur bitten, könnten Sie mal Ihre Einschätzung zu den Entwicklungen an den Börsen dieser Tage beschreiben? Also finden Sie es berechtigt, dass da von Panik schon gesprochen wird?
Ich habe ja versucht, das in meiner Einleitung ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben im Moment eine ganze Reihe von negativen Themen. Das Thema Schuldenkrise habe ich genannt. Wir haben das Thema USA genannt. Wir wissen nicht genau, welche Maßnahmen in den USA eigentlich dahinter stehen, sodass das natürlich jetzt noch ein bisschen verstärkt die ganze Tendenz, wenn gesagt wird, dass das Wachstum abschwächt. Jetzt wollen die Märkte genau wissen, in welchen Sektoren wird sich das denn niederschlagen. Und dann gibt es auch ein bisschen so einen selbstverstärkenden Effekt. Teilweise gibt es ja automatische Triggerpoints für die Investoren oder für die Fonds. Also im Moment, und das ist meine persönliche Einschätzung, sind die Börsen reflektieren nicht die tatsächliche Entwicklung der Unternehmen, denn die Unternehmen sind in einer sehr, sehr starken Position, sondern die Märkte reflektieren eher die Umstände, in denen die Unternehmen arbeiten. Also ich glaube, man muss sich als Investor einfach jetzt überlegen, wir sind ja unter den, zum Beispiel wenn man sich den DAX anguckt, unter den Fukushima-Werten inzwischen gelandet, wann der richtige Einstiegszeitpunkt wieder gegeben ist. Und wir werden sicherlich in der nahen Zukunft auch wieder gegenläufige Bewegungen sehen.
Okay. Okay, Frau Seid?
Ja, danke schön.
Okay. Kann ich durch die Nachfragen beantworten, zumindest zwei davon mal. Frau Dauer, der FX-Effekt, für 3 Monate waren es immerhin 81 Millionen Euro, für 6 Monate 124 Millionen Euro. Das macht also einen relativ großen Effekt aufs Net Income aus. Und dann hatten wir eben das Thema Commerzbank. Das konnte ich ja auch nicht aus der Hüfte machen, aber dann gut nachgeguckt, ist sowieso besser. Ja, 729 Millionen auf der Aktienseite, 769 Millionen stille Einlage und 514 sogenannte Lower Tier 2 Bonds. Also wenn sich das gesamte Engagement über alle Anlagewerte, weil jeder guckt immer nur auf die Aktien, ist das eine sehr signifikante Beteiligung an der Commerzbank nach wie vor. Und das geht so ein bisschen unter in der öffentlichen Diskussion.
Dann habe ich nur noch die Frage zu Schadenunfall für Herrn Fromme, die wir noch beantworten werden. Sonst weitere Fragen?
Unsere nächste Frage kommt von Jonathan Gold von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Die ewige Frage über die ewige Frage über Zukäufe. Wollte nur fragen, Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass dass Solvency II würde ein vielleicht die mögliche Zukäufe verschieben, in dem Sinn, dass man Klarheit braucht. Ich wollte nur fragen nach die aktuelle Lage, ob man sieht, dass die ING zum Beispiel hat Assets zu verkaufen, ob die interessant für die Allianz sein könnten und ob Sie Hoffnung haben, dass in der Zukunft mit vielen Assets, die von Banken verkauft werden, ob das die Preise runterbringen könnten und dann eine interessantere Umwelt für Sie schaffen könnte.
Die Leitung ist zusammengebrochen, als du gerade deine Frage begonnen hast zu stellen. Wir haben nur den Rattenschwanz zu ING gehört. Könntest du netterweise das nochmal wiederholen?
Ja, so die Frage ist, wie es sieht mit Zukäufe jetzt aus. Ich weiß, dass Solvency II eine Verschiebung möglicher Pläne schaffen. Aber die Frage ist, es gibt sehr viele Assets, die von Banken verkauft werden, so Versicherungsaktivitäten, die sollten in der nächsten Zeit von Banken verkauft werden. Ob die dann diese Anzahl von Assets möglicherweise die Preise nach unten bringen und dann die Assets interessanter machen für Sie. Danke.
Ja, Herr Gold, also wir sehen, dass auf der M&A-Seite sich ein bisschen was tut. Unsere Erwartungshaltung ist, dass das sich noch verstärkt. Im Moment sehen wir allerdings nicht, dass sich das auf der Preisseite auch tatsächlich reflektiert. Deswegen kann man zu konkreten M&A-Themen sagen wir sowieso nichts. Aber im Moment würde ich mal bei der Aussage bleiben, abwarten, was bringt Solvency II. Und vor dem Hintergrund der Nervosität der Märkte ist im Moment große M&A-Tätigkeit ehrlich gesagt nicht besonders attraktiv. So let's wait and see.
Haben Sie die ING tatsächlich angeschaut und haben gedacht, das ist nichts für ihn?
Kann ich Ihnen nicht beantworten, Herr Gold. I'm sorry.
Danke.
So. Wir schauen jetzt lieber in die Fragenliste. Gibt es noch andere Fragen?
Wir haben momentan noch eine Wortmeldung von Jean-Philippe Lacour von Les Echos.
Hallo, Jean-Philippe.
Oui, bonjour. Hallo aus Frankfurt. Gestern hat AXA auch Ergebnis vorgelegt und für den ersten Halbjahr gibt sich ein Nettogewinn von knapp 4 Milliarden Euro. Das ist ja Doppelte, was Sie jetzt vorlegen bei Allianz. Und AXA hatte einen Rückgang von etwa 2 Milliarden beim Umsatz auch dabei, aber haben, ich glaube, Nettogewinne bei Veräußerungen ja von manchen Beteiligungen. Wie bewerten Sie also, dass AXA jetzt doppelt so rentabel ist als Allianz, trotz auch Belastungen durch Griechenland, ein bisschen weniger als 100 Millionen, okay, auch bei Portfolio Griechenland-Anleihe. Okay, also wie sind Sie ein bisschen neidisch auf diese Ergebnisse von AXA und wie sehen Sie jetzt dieser Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ihrem Hauptbewerber in Europa?
Herr Lacour, ich möchte mich ehrlich gesagt zu AXA nicht äußern, aber ich würde denn, wenn Sie die Vergleiche anstellen zwischen dem Nettoergebnis Allianz und dem von AXA, Sie haben die Antwort ja im Prinzip selber gegeben und auf die Anteilsverkäufe hingewiesen. Also wir werden immer klarstellen, welche Teile unseres Nettoergebnisses sind sozusagen außerordentlich und welche Teile sind sozusagen Teile des laufenden Ergebnisses. Deswegen haben wir uns ja in unserer Reporting und in unserem Ausblick insbesondere auf das Thema Operating Profit geeinigt, weil der Operating Profit sozusagen die unterliegende Profitabilität des Geschäfts gut darstellt. Und ich glaube, da müssen wir den Vergleich nicht schwanken.
Mhm. Und ansonsten ist es auch, dass bei AXA sowohl bei Allianz man sich konzentriert auf Ländern, wo eigentlich nicht Verluste zu verzeichnen sind, also wo ja der Druck auf die Margen eher nicht so groß ist. Das wird sich noch weiter so entwickeln. Es ist so wirklich so ein Schwerpunkt in Ihrer Strategie, dass Sie runterfahren in manchen Ländern, auf manchen Bereichen wie USA oder ich weiß nicht wo, aber ist es so, dass Sie selektiv jetzt wirklich auf die Marge konzentrieren und nicht Volumina?
Ja, das ist ja unsere Philosophie seit langem. Herr Lacour, das ist das Schöne, sag mal, wenn man ein großes Portfolio hat, das sehr, sehr diversifiziert ist. Dann können Sie nämlich zum ersten Mal das machen, wovon immer alle träumen, dass man Gas gibt da, wo man Geld verdienen kann, etwas zurückfährt da, wo es schwieriger ist, ohne sich immer gleich zurückzuziehen, weil sich die Verhältnisse ändern. Wir haben früher ja zum Beispiel immer gesprochen von der Zyklus dreht sich und dann haben wir weltweit von einem Zyklus gesprochen. Den gibt es nicht mehr. Der Zyklus sieht heute aus wie die Alpen. Er besteht aus vielen kleinen Zyklen, die auch in unterschiedlichen Regionen der Welt anders ausgeprägt sind. Und deswegen ist ja gerade der große Vorteil von großen Unternehmen wie der Allianz, dass sie nicht gezwungen sind, um, ich sag mal, ihre Umsätze zu erzielen, gleichzeitig überall Gas zu geben und dann hinterher die Rechnung zu bezahlen.
Mhm. Okay.
Okay. Vielen Dank. Haben wir noch Fragen?
Ich habe erstmal eine Antwort, Herr Galli-Sugaro, wenn ich darf. Ohne Frage, aber die Frage hatten wir schon von Herrn Fromme. Und zwar, Herr Fromme, Sie hatten gefragt, wann war das letzte Mal Wachstum? Und das hat deswegen gedauert, weil wir erstmal rausanalysieren mussten den Portfoliotransfer in PNC-Wachstum im Segment. Hat mein Chef mir gerade gesagt, hat er recht. Portfoliotransfer nämlich in der Industrieversicherung, das sehr signifikant war zur AGCS. Und das muss man sauber rausrechnen. Wenn man das tut, dann stellt man tatsächlich fest, das letzte Mal gab es ein Nettowachstum im Jahre 2006. Okay, und hier, das waren die Fakten.
Super. Gut, dann, das geht hier um Deutschland natürlich.
Ja.
Das deutsche BNC-Geschäft. Gut, haben wir noch Fragen?
Wir haben noch Fragen. Die nächste Folgefrage von Axel Höppner von Handelsblatt. Bitte schön.
Bitte, Herr Höppner.
Grüß Gott allerseits. Ich hätte noch eine kleine Nachfrage. Herr Diekmann, Sie hatten vorhin gesagt, Sie sehen infolge der Ergo-Skandale eher positive Geschäftsauswirkungen. Können Sie das irgendwie noch konkreter beschreiben? Und macht man sich da Hoffnung, jetzt Kunden von verunsicherten Ergo einzusammeln?
Herr Hoppner, Sie kennen doch die Allianz so gut. Niemals werden von uns negative Äußerungen hören zu Wettbewerbern. Finde ich eine gute Tradition und die Antwort ist irgendwie so evident. Ich lasse die Frage mal unbeantwortet.
Ja. Deswegen hat er mich gewundert, dass Sie die positiven Geschäftsauswirkungen erwähnt hatten.
Dann nehme ich das auch gerne zurück.
Alles klar, ich wollte es probieren. Danke.
Danke, Herr Öffner. So, die nächste Frage bitte.
Wir haben nun noch eine Folgefrage von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Dann nutze ich die Gelegenheit, noch zwei Fragen zum aktuellen Quartal zu stellen. Erstens, wie hat sich denn diese Mobilitätsquote jetzt, Stand gestern vielleicht, wenn Sie es durchgerechnet haben, entwickelt? Bei -30% wären wir bei 100, -30% der Aktienmärkte wären wir bei 167%, soweit ist es ja nicht. Und die zweite Frage, haben Sie auch mal durchgerechnet, welche Abschreibungen denn auf gegenwärtigen Stand gestern bei den Aktien zu erwarten wären? Danke.
Lieber Herr Flämig, da wir uns den ganzen Morgen mit Ihnen und Ihren Kollegen jetzt beschäftigen, haben wir die Zeit nicht gehabt, das alles durchzurechnen, tagesaktuell. Und ehrlich gesagt, bei unserem Geschäftsmodell müssen wir das auch nicht. Wir werden zum dritten Quartal damit kommen und hoffen, dass sich in der Zwischenzeit da auch ein bisschen Beruhigung mal wieder einspielt.
Okay.
Danke.
Danke.
Wunderbar. Haben wir noch Fragen?
Es gibt momentan keine Wortmeldungen mehr.
Ich danke Ihnen allen sehr für die Fragen und Antworten, wünsche Ihnen einen weiterhin schönen August und gute Berichterstattung.
Danke, schönes Wochenende.
Dank und tschüss.
Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen noch einen schönen Tag.